Die Energiewende wiederum, überhaupt die ganze Transformation, in der wir uns befinden, braucht aber ein hohes Maß an gegenseitigem Verständnis. Zunächst dem anderen erstmal zuzuhören und ein Argument zu wägen und sich vielleicht die Zeit zu nehmen, ist für mich jedenfalls ein besserer, sinnvollerer und am Ende auch tragfähigerer Ansatz, als mit einem schnellen Urteil, einem Vorurteil oder einer Verunglimpfung zu arbeiten. Nochmal, das müssen die sich überlegen, die das tun. Hier im Haus kommt es mir darauf an und diesem Haus kommt es darauf an, die Energiewende zu einem Erfolg zu machen, und zwar dadurch, dass wir sie wirtschaftlicher aufstellen.
Glasklar. Der Politik-Podcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Viel Vergnügen!
Ich melde mich heute mit einer Sonderausgabe von Glasklar, einer ganz besonderen, die wir auch abseits der normalen Welle nicht mittwochs veröffentlichen, sondern aufgrund eines gegebenen Anlasses. Wir melden uns zur Energiewende. Nachdem in den letzten Monaten viel verhandelt worden ist und viel in der Branche darüber diskutiert worden ist, über die Leaks, die da waren, geht es jetzt im Moment Schlag auf Schlag. Das EEG-Netzpaket ist vor einigen Tagen in die Verbändeanhörung gegangen und ich habe die große Freude, am 22.07., einige Tage danach, mit der Ministerin zu sprechen, derjenigen, die verantwortlich ist, die Architektin ist für diese Neujustierung der Energiewende. Ich spreche also heute tatsächlich mit Katharina Reiche und bin hier in Berlin. Ich glaube, der Lebenslauf von Katharina Reiche ist mittlerweile vielen Menschen da draußen bekannt. Ich sage trotzdem noch mal ein paar Eckpunkte. Sie ist 1973 in Luckenwalde in der DDR geboren. Am 16. Juli, also gerade vor einigen Tagen, nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Sie ist Diplom-Chemikerin, das ist bekannt, und dann hat sie eine Karriere zunächst im Deutschen Bundestag gehabt, von 1998 bis 2015. Sie war in dieser Zeit stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und sie war parlamentarische Staatssekretärin im Umweltministerium, damals Umwelt-, Naturschutz- und Reaktorsicherheit von 2009 bis 2013 und dann parlamentarische Staatssekretärin im Verkehrs- und digitalen Infrastrukturministerium. 2015 verzichtete sie dann auf ihr Mandat und wurde Hauptgeschäftsführerin beim VKU. Vom VKU aus, den wir ja auch schon des Öfteren thematisiert haben, hier bei uns im Podcast und auch Ingbert Liebing schon hier gehabt haben, wechselte sie in die Wirtschaft bekanntermaßen und wurde Vorsitzende der Geschäftsführung von Westenergie, dem größten Verteilnetzbetreiber Deutschlands. 2020, bis zu ihrem Amtsantritt hier, war sie dann Vorsitzende des Nationalen Wasserstoffrates der Bundesregierung. Und in dieser Funktion haben wir beide uns auch schon mal im Glasklar-Podcast unterhalten. Das war im März 2021, habe ich nachgesehen, wie die Zeit vergeht. Siebte Folge damals. Seit dem 6. Mai 2025 ist Katharina Reiche bekanntermaßen Ministerin im Bund für Wirtschaft und Energie im Kabinett von Bundeskanzler Merz. Liebe Frau Reiche, schön, dass ich heute hier sein darf.
Vielen Dank, Herr Bär. Ich freue mich sehr, dass es möglich ist.
Frau Reiche, Sie hatten einen ereignisreichen Tag, 22.07. Vielleicht wollen Sie unsere Hörer kurz mitnehmen, was Sie bisher heute so gemacht haben alles.
Ich stehe für gewöhnlich sehr früh auf, mache dann eine Runde Sport mit Eigengewicht und Freeweights und dann geht's in den Tagesablauf. Ich habe begonnen mit dem Frühstart bei NTV, dann ging's ins Kabinett mit einem traditionellen Frühstück davor, wo Dinge, die entweder akut anstehen oder in einer längeren Planung besprochen werden. Dann sind wir in die Kabinettssitzung gegangen. Wir haben die Startup- und Scale-Up-Strategie beschlossen, uns über die internationale Lage ausgetauscht. Und danach ging es Schlag auf Schlag. Unter anderem habe ich mich heute mit Betriebsräten der großen Energieversorger getroffen, der LEAG, der RWE, der Uniper und der E.ON-Gruppe. Also ein Tag, der geprägt ist durch den einen Namen im Amt, die Energie. aber auch ein Tag, der total in die Zukunft blickt mit Startup und Scale-Ups, die ein Gründungsgeschehen gerade hinlegen, die bei vielen schwierigen Nachrichten, die wir derzeit haben, echt Mut machen. Also Deutschland wird wieder gegründet.
Also das ist eine positive Geschichte, weil ich habe auch das verfolgt, das Startup und das Scale-Up, die Initiative, Strategie. Man merkt, dass sie trotz ihrer letzten Jahre, die sie ja sehr intensiv im Energiebereich gearbeitet haben, doch eine starke Prägung auch wirklich für die Wirtschaft und für marktwirtschaftliche Themen haben. Ich finde, das fällt immer stärker auf. Sie haben beim BDEW auch vor einigen Wochen, wo Sie beim Kongress waren, ein paar Dinge gesagt, die ich sehr interessant fand. Zum Beispiel zum Thema Preisbremsen. Sie haben gesagt, ich bin keine Freundin von staatlichen Eingriffen generell. Mit mir wird es auch keine Preisbremsen geben. Und wenn man so ein bisschen verfolgt, was Sie in der letzten Zeit so kommuniziert haben, es gibt einen ganz langen Podcast auch in der Zeit, der ganz toll ist, Zeit Online, wo Sie das länger erzählen. Da hat man so ein bisschen den Eindruck, dass es auch mit Ihrer familiären Prägung zu tun hat. Sie sind in der DR groß geworden, sind aber aus einer Unternehmerfamilie. Das ist ja eigentlich eine seltene Historie, Geschichte eigentlich. Sie haben damals erzählt, dass Ihr Großvater das gegründet hat und haben auch den Begriff Kapitalistenkind da genannt. Erklären Sie uns doch mal ein bisschen, was Sie damals geprägt hat, wie das war damals.
Nun, mein Großvater und mein Urgroßvater haben nach dem Zweiten Weltkrieg sich selbstständig gemacht. Zunächst nach dem Zweiten Weltkrieg mit einem Galvanik-Unternehmen und dann sehr früh in Kunststoffverarbeitung investiert. Das muss man sich vorstellen, in den 50er Jahren, das war eine wahnsinnige Innovation. Also es war möglich, aus geschmolzenem Kunststoff Dinge des alltäglichen Gebrauchs zu fertigen. Und dieses Unternehmen, was relativ rasch wuchs, wurde dann mehrfach verstaatlicht. Die DDR, die in der russischen Besatzungszone, mochten freies Unternehmertum nicht besonders. Und jedes Unternehmen, was größer als 10 Mitarbeiter war, musste sich teilverstaatlichen lassen. Meine Großeltern haben sich dennoch dagegen entschieden, die sogenannte SBZ, die sowjetische Besatzungszone, und dann die DDR zu verlassen, sondern haben versucht, das Unternehmen dennoch groß zu ziehen. Die Situation hat sich nicht verbessert und so wurde das Unternehmen 1972 dann ganz staatlich und 1980 in ein großes Kombinat zwangseingegliedert. Gleichwohl habe ich als Kind eine glückliche Kindheit genossen, weil mich mein Großvater teilhaben hat lassen an dem Restunternehmertum, was ihm blieb. Er blieb ja Betriebsteilleiter. Und so bin ich groß geworden zwischen Spritzgussmaschinen. Die lebhafte Kindheitserinnerung ist die nach geschmolzenem Kunststoff und dem ohrenbetäubenden Lärm in einer Kunststoffverarbeitungsfabrikhalle, wo Türklinken aus den Maschinen gefallen sind oder Huthaken oder Kabelschellen, weil man im Osten die Kabel nicht etwa unter Putz verlegt hat, sondern draußen an der Hauswand. Also wenn Sie Hörer haben, die noch etwas älter sind, kennt man eine Kabelschelle und die Stromkabel, die draußen am Haus befestigt wurden. Das hat mich deshalb geprägt, weil mein Großvater zunächst nie den Glauben an die Wiedervereinigung verloren hat, zum Zweiten fest davon überzeugt war, dass was einem selbst gehört, mit Verantwortung zu tun hat, für die Maschinen, für den Betrieb, aber auch für die Mitarbeiter. Und er mir, ohne dass das damals schon irgendeinen Namen hatte oder dass man gar eine Konzernschulung oder Führungstrainings hatte, auf ganz natürliche Art und Weise mir beigebracht hat, was es heißt, für Mitarbeiter und für Unternehmen Verantwortung zu tragen. 1990 mit den Modrow-Gesetzen war die Rückgabe möglich. Es hieß Rückgabe oder Entschädigung. Also entweder bekam man das Betriebsvermögen in Form von Grundstück, Maschinenpark zurück oder Geld, was auf einem sogenannten Underkonto lag. Und meine Großeltern, dann schon zusammen mit meinen Eltern, haben sich entschieden, wieder Unternehmer zu werden. Und das hat mich geprägt. Und deshalb habe ich eine ganz tiefsitzende Abneigung gegen Interventionen, sondern glaube fest daran, dass Freiheit, Unternehmertum, Eigenverantwortung ein ganz, ganz hohes Gut ist, weil ich beides erlebt habe. Mhm. Wie es ist, wenn man nicht frei ist, wobei ich sofort sagen muss, mit 7 oder 8 oder 9 Jahren umfasst man die Tragweite dessen nicht. Ja. Man spürt als Kind, das stimmt oder das stimmt nicht. Die Eltern haben Sorgen, der Großvater hat Sorgen oder auch nicht. Und mit 17 war unübersehbar, wie sehr meine Familie sich gefreut hat, glücklich war, wieder frei in der sozialen Marktwirtschaft Unternehmer sein zu können.
Mhm. Auch wenn Sie dann sich dagegen entschieden haben, das Familienunternehmen zu führen, haben Sie aber auch aus der Zeit, ist ganz, ganz spannend, finde ich, hat man so den Eindruck, Sie haben auch ein sehr starkes Leistungsverständnis gewonnen. Sie haben da bei der Zeit erzählt, dass Sie dort wird man immer nach der Abi-Note gefragt, die ist sehr gut bei Ihnen gewesen, sowas sagt man ja nicht selber. Aber Sie haben da ein 1,0 gehabt. Das hat aber auch den Hintergrund. Sie haben da erzählt, dass Ihre Eltern immer gesagt haben, auch achte drauf, dass du nicht angreifbar bist, letztendlich, weil du bist unter Beobachtung als Unternehmerkind. Und wenn man überhaupt in der DDR etwas selbst entscheiden wollte und seinen Lebensweg entscheiden wollte, dann musste man mindestens mal sehr gut in der Schule sein, so wie ich es verstanden habe. Und dieses Leistungsverständnis, das tragen Sie auch ein Stück weit, glaube ich, in Ihren späteren Lebensweg mit rein. Jetzt haben Sie dann 2015 den Bundestag ja verlassen und waren dann irgendwann sehr erfolgreich in der Wirtschaft, später bei E.ON. Jetzt sind Sie wieder in der Politik angekommen. Gibt es etwas, was Sie aus der Wirtschaft und aus diesem Leistungsversprechen, das Sie hatten, jetzt mitnehmen in die Politik? Also etwas, was Sie bei der Wirtschaft jetzt neu gelernt haben die letzten Jahre, wo Sie sagen, das ist etwas, was mir jetzt zugute kommt oder was ich jetzt anders sehe als früher, wenn ich auf Politik schaue?
Zum einen nochmal zum Leistungsversprechen. In der Tat war es so, dass eine freie Studienwahl in der DDR so nicht möglich war, sondern es wurde versucht, jemanden, der vor der Entscheidung stand und die entsprechenden Noten mitbrachte, das Abitur machen zu können, in der sogenannten erweiterten Oberschule, sich schon sehr frühzeitig für einen Beruf entscheiden zu müssen, der entweder Lehrer oder Offizier hieß. Und das wollte ich erkennbar nicht. Und meine Eltern, meine Großeltern haben uns beide, mein Bruder und mich, angehalten, alles dafür zu geben, dass man so gut ist in der Schule, dass man ein Stück mehr Freiheit hat, ein Studium wählen zu dürfen, was einem liegt, was man studieren möchte und nicht verstaatlich vorgegeben war. Das Problem hatte sich Gott sei Dank dann 1989, 90 erledigt. Ich war 17 und durfte dann in Freiheit nicht nur das Abitur machen, sondern auch dann studieren, was ich wollte. Das Pflichtbewusstsein, vielleicht ist das auch eine ganz gute Beschreibung, das ist mir in der Tat vorgelebt worden, hohes Pflichtbewusstsein, hoher Arbeitsethos, weil mein Großvater immer der Meinung war, man kann nicht Wasser predigen und Wein trinken, also muss man sich so verhalten und so im Alltag leben, dass man nicht als Vorbild dient, aber dass es keine Diskrepanz gibt zwischen dem, was man von einem Mitarbeiter erwartet und man selbst zu bringen, in der Lage ist oder auch bringen möchte. Was habe ich in der Wirtschaft gelernt? Zunächst erstmal hat mir meine Arbeit in der Westenergie im E.ON-Konzern absolut große Freude gemacht. Ergebnisverantwortung zu haben, Verantwortung für viele Mitarbeiter zu haben, Geschäftsentwicklungsverantwortung zu haben, die Chance zu haben, mit einem großen Team auch umsteuern zu können. Sie kommen ja, Sie dürfen ja auch für ein Unternehmen tätig sein, was investiert, auch in Energiewende investiert. Dies realisieren zu können, mit allen Schwierigkeiten, Mitarbeitergewinnung, Prozesse anzupassen, zu digitalisieren, zu planen, mit Kommunen zu sprechen. All das hat mir sehr, sehr viel gegeben und davon zehre ich. Übrigens auch ein Druck, Ergebnis zu liefern. Mhm. Wenn etwas schief geht, Personal
ist ja durchaus auch vorhanden bei der Westenergie dann an der Spitze, ne?
Der ist durchaus vorhanden, der ist im Gesamtkonzern vorhanden, der ist aber, glaube ich, in allen Unternehmen vorhanden, die am Ende des Jahres entweder vor ihren Shareholdern oder vom Familieneigentümerrat oder vor wem auch immer, vor der Kommune zeigen müssen, dass das, was man sich am Jahresbeginn vorgenommen hat, in der Planung auch tatsächlich erfüllt ist. Ist ja auch gut. Der Leistungsdruck und das Erfordernis, einen Plan einzuhalten, diesen zu erfüllen unter allen Schwierigkeiten, das prägt einen und formt einen und zeigt auch, was am Ende im Team und was möglich ist. Es war auch ein Stück Übersetzungsleistung. Ein politisches Ziel ist ja schnell formuliert. 80% erneuerbare Energien im Strombereich oder so und so viel Prozent Absenkung von CO2. Das in die Praxis zu übersetzen, in Stromleitungen oder in einen neuen Kraftwerkspark oder in das Anpassen von Wärmenetzen oder das Anpassen und Modernisieren von Wassernetzen. Das Übersetzen eines schnellen politischen Ziels und manchmal auch das Unterschätzen in der Politik, wie komplex sich die Umsetzung im Alltag gestaltet. Diese Diskrepanz habe ich nicht nur auf der Unternehmensseite gesehen, ich sehe sie auch hier. Das hilft mir durchaus, das eine oder andere zu übersetzen oder auch eine realistische Abschätzung zu machen zu können. Wie schnell geht das eigentlich? Wo sind die Fallstricke? Und Verständnis auf beiden Seiten zu erzeugen. Dafür werde ich übrigens häufig kritisiert, dass man von der Sache was versteht. Ich fand es jetzt nicht nur hinderlich im Leben, aber es gibt andere, die das anders sehen. Nur ist die Energiewende und die Energieversorgung ja eine solche konstitutive Voraussetzung. Nicht nur für wirtschaftliches Wachstum, sondern für Funktionieren einer Volkswirtschaft und unser Zusammenleben. Dass es ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein hier auch im Haus braucht. Und das schätze ich sehr. Wir haben hier tolle Kolleginnen und Kollegen, die an Gesetzen arbeiten, die an der bestmöglichen Umsetzung arbeiten. Und trotzdem manchmal noch Übersetzer zu sein, Erwartungen in beide Seiten zu formulieren, das ist verantwortungsvoll. Es bringt aber auch große Freude.
Das finde ich übrigens, musste gerade so kurz lachen, weil ich finde das schon beachtlich. Also schon eine Spezialität der Politik oder der Öffentlichkeit, die Politik betrachtet, dass man dafür kritisiert wird, dass man den Bereich schon mal gearbeitet hat. Also dass man, wenn man die Energiewirtschaft und die Wirtschaftspolitik der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt verantwortet, das ist das, dass man dann gut beraten ist, wenn man schon mal in dem Bereich gearbeitet hat, wäre im Unternehmen, glaube ich.
Ja, ein Pluspunkt.
Ich kenne keine Situation, wo es ein Minuspunkt ist. Also es ist eher so, dass man da mal sagt, naja, jemand, der beim Automobilhersteller oben steht, der muss jetzt nicht die ganze Zeit bei der Automobilindustrie gearbeitet haben, aber man würde ja niemals jemanden Fremden aus einer anderen Branche da reinsetzen, geschweige denn jemand, der nie in der Wirtschaft gewesen ist. Sie ziehen von Anfang an, ich glaube aus zwei, drei Gründen, aber vor allem glaube ich auch aus dem Grund, dass Sie aus der Wirtschaft kommen, auch ganz gerne mal Pfeile hier im politischen Berlin auf sich, vor dem Hintergrund, ja, die hat ja Interessen in dem Bereich. Was ja eigentlich total irre ist, weil man inhaltlich was davon versteht, auch gerade als Naturwissenschaftlerin, das kommt ja noch dazu, dass Ziele eben alleine nicht reichen. Man eben sofort in so eine Ecke gestellt wird, das ist jemand, der nicht für die Sache arbeitet. Kommen Sie damit eigentlich gut klar oder nervt Sie das manchmal sowas? Ich meine, Sie kennen das ja als Profi, aber jetzt, wo Sie dann mal drin waren, wird ja auf Sie anders geguckt als früher.
Persönlich komme ich damit gut klar, weil ich davon überzeugt bin, dass so ein Riesenprojekt wie die Energiewende, und ehrlicherweise haben wir uns bislang die letzten 25 Jahre mit der Stromwende beschäftigt. Wir fangen jetzt an, die Wärmewende zu organisieren. Aber wenn es darum geht, eine gesamte Volkswirtschaft zu dekarbonisieren, dann ist das keine Lässlichkeit. Jeder, der in Berlin hier angreift oder sich an irgendwelchen Dingen beteiligt, muss das in eigener Verantwortung tun. Mhm. Ich frage mich manchmal eher als Staatsbürger, cui bono, wem nutzt eine solch aufgeheizte Stimmung, die im Zweifel sich in Filterblasen im Netz zu sehr viel schrillen Kommentaren und auch zu Unversöhnlichkeit aufschaukelt. Die Energiewende wiederum und überhaupt die ganze Transformation, in der wir uns befinden, braucht aber ein hohes Maß an gegenseitigem Verständnis. Zunächst dem anderen erstmal zuzuhören und ein Argument zu wägen und sich vielleicht die Zeit zu nehmen, ist für mich jedenfalls ein besserer, sinnvollerer und am Ende auch tragfähigerer Ansatz, als mit einem schnellen Urteil, einem Vorurteil oder einer Verunglimpfung zu arbeiten. Nochmal, das müssen die sich überlegen, die das tun. Hier im Haus kommt es mir darauf an und diesem Haus kommt es darauf an, die Energiewende zu einem Erfolg zu machen, und zwar dadurch, dass wir sie wirtschaftlicher aufstellen. Mhm. Wir haben gerade schon gesprochen, das Auseinanderklaffen zwischen politischem Ziel, realistischen Möglichkeiten, diese in Investitionen zu übersetzen und entweder auf oder unter die Erde zu bringen, und zwischen den Kosten, zwischen Profiteuren einerseits und denjenigen, die die Rechnung bezahlen müssen, andererseits. Auch das ist Aufgabe von Politik, diese beiden Interessen zusammenzubringen. Und ich bin nicht Ministerin für die Energiewirtschaft. Ich bin auch nicht Ministerin nur für Unternehmen. Ich bin erstmal Wirtschaftsministerin dieses Landes, die alle Interessengruppen beachten muss. Und die Energiewende besteht nicht nur aus jenen, die von der Installation einer erneuerbaren Energien profitieren oder die das Netz ausbauen. Wir müssen die in den Blick nehmen, respektive auch jene Stimmen wägen, die am Ende über die Systemkosten, die lange unterschätzt wurden. Wir haben nur über die Erzeugung gesprochen, über die installierte Kilowattstunde oder Megawattstunde PV oder Wind. Aber nicht über die auflaufenden Systemkosten. Und Transparenz zu erzeugen, Systemverständnis aufzubauen und das zu kommunizieren und dafür zu sorgen, dass die Energiewende nicht völlig in Verruf gerät, weil ja viele in diesem Land sich dafür engagieren, arbeiten, investieren, Kapital akquirieren. Das ist die Aufgabe. Es gibt eine Reihe von politischen oder insbesondere eine politische Partei, die aus einem Scheitern gerne politisches Kapital schlagen würde. Das ist nicht in meinem Interesse, das ist nicht im Interesse der Bundesregierung, das ist auch nicht im Interesse all derer, die sich daran gemacht haben, zu investieren. Ist übrigens auch nicht im Interesse der Wirtschaft. Ich kenne zumindest kein Unternehmen bei Trost, kein Unternehmen, was wirtschaftlich in unserem Land produziert, arbeitet, tätig ist, dass das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit total beiseite wischt. Alle machen sich Gedanken. Mhm. Aber man kann nur, oder Sektoren sind mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, unterschiedlicher Anpassungsgeschwindigkeit und vor allem mit Kapitalintensität konfrontiert, wo ich ihnen nicht das gesamte Kapital, was sie für die Transformation brauchen, entziehe, siehe Automobilsektor. Je härter ich die Ziele formuliere, je stärker ich Strafzahlungen in die Raumstelle oder scharfstelle, desto weniger Kapital ist vorhanden, in Antriebstechnik, in Digitalisierung zu investieren. Dasselbe trifft für Unternehmen der energieintensiven Industrien dazu. Natürlich möchte man in nachhaltige Produkte investieren, in den Wechsel möglicherweise von Gasbezug zu Strom. Schaut man sich aber die reinen Kosten an, muss man feststellen, zwischen Wunsch und Wirklichkeit und zwischen politischem Ziel und was an CapEx kostet oder an Ergebnis kostet, ist eine Lücke. Und darauf muss man in großer Geduld und mit großer Stringenz nicht nur hinweisen, sondern hinarbeiten. Und deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht mit mittlerweile fast 14 Gesetzen, die entweder schon durchs Kabinett sind oder noch darauf warten, bearbeitet zu werden, die Energiewende vom Kopf auf die Füße zu stellen und zum Erfolg zu machen.
Aber dieser Weg, der wird ja, habe ich so den Eindruck, echt von einigen Seiten massiv bekämpft. Also ich bewundere auch ein Stück weit diese Geduld und diese Akribie, an dieses Thema ranzugehen, weil ich frage mich immer, ich bin jetzt selbst auch schon eine Weile in der Energiewirtschaft, aber selbst ich, der da drin bin, sehe das Thema überhaupt nicht so emotional, wie das hier teilweise in Berlin gesehen wird. Also es ist ja, wenn man ehrlich ist, für die meisten Leute, es ist, glaube ich, dieser Klimaschutzaspekt, der dabei ist, über den man ja auch abendfüllend diskutieren kann, wie groß der tatsächlich ist. Aber ansonsten ist das ein reines Kostenthema und es ist ja eigentlich bei weitem nicht so emotional behaftet wie jetzt so Themen wie Rente, die ganzen Arbeitszeiten und diese Dinge, wo man auch ja mal sagen muss, da ist ja jetzt vor Koalitionsausschuss beschlossen worden und da sind ja viele Dinge drin, die Sie schon vor ein paar Wochen mal gesagt haben, für die Sie auch kritisiert worden sind. Und interessanterweise geht das alles schon jetzt stark in diese Richtung. So, es braucht immer nur so ein paar Wochen und Monate, aber dann setzen sich die fachlich richtigen Dinge dann irgendwie doch durch. Aber bei der Energiewende ist jetzt, glaube ich, die Katze mit dem Leak des EEGs aus dem Sack gekommen. Und jetzt sieht man die letzten Tage, der Entwurf, der von Ihnen rausgekommen ist, also zwei Teile, EEG und Netzpaket, der kocht ja auch schon wieder richtig hoch. Und wenn man jetzt mal liest, erneuerbare Energienverbände ist natürlich auch ihren Aufgabe, zum Beispiel BEE, Ursula Heinen-Esser, damals ja auch Staatssekretärin gewesen, jetzt auf der Seite der Erneuerbaren, greift diese Regelung massiv an. Es würden Tausende von Arbeitsplätzen verloren dadurch und die PV würde im Grunde abgewürgt. Dabei sind sie ja schon ein Stück weit auf die Branche zugegangen. Wie gucken Sie im Moment vielleicht mal isoliert auf das Thema Solar drauf, wo Sie schon vor einigen Wochen gesagt haben, das geht so nicht weiter?
Zunächst erstmal wundere ich mich, dass Fachverbände meinen, mit Extremszenarien, Abbruchszenarien, Dystopien einen Gesetzentwurf, der nun wirklich reif ist und wo die Zeit gekommen ist, aus einer Branche, die den Kindern schon entwachsen ist, marktwirtschaftliche Kriterien nicht nur einzuziehen, sondern aus einer Dauersubventionsstrafe herauszukommen, mit welchem Wording und welchen Szenarien gearbeitet wird. Anstatt sich sehr nüchtern anzuschauen, was eigentlich tatsächlich im Markt passiert ist. Auch ohne diesen Entwurf ist das Investitionsgeschehen zum Beispiel in kleinen Aufdach-PV deshalb zurückgegangen, weil wir auch einen Preisverfall hatten und zum Zweiten sich dieses Marktsegment gegenseitig kannibalisiert hat. Zum Zweiten ist es effizienter, in Flächen-PV zu investieren hinsichtlich Ertrag, Netzanschluss, als hochsubventioniert in jede Dachanlage. Es kann sich übrigens jeder auch in Zukunft eine Dachanlage aufs Dach schrauben. Das tun die Leute ja auch. Das tun die Leute. Und wenn man Unternehmen wie Enpal liest, junges Unternehmen, auch, glaube ich, aus dem Startup-Charakter heraus, die diesen Entwurf unterstützen, die sagen, die Kombination aus Aufdach-PV, Batterie im Keller, quasi ein Energiemanagementsystem im Haus, idealerweise sogar noch mit einem Anschluss für Ladeinfrastruktur fürs Auto dazu. Das rechnet sich und ich brauche keine Förderung. Ich bin so erfolgreich im Markt. Wenn wir diese Rückmeldungen bekommen, dann gibt mir das eher den Mut, behutsam da einzugreifen, wo wir Überforderung haben, einen verlässlichen Investitionsrahmen aber da zu schaffen, wo wir CapEx-intensiv Investitionen brauchen. Wir gehen einen ganz deutlichen Schritt von Aufdach-PV gefördert zu Flächen-PV aus Effizienzgründen. Flächen-PV bekommt die Aufgabe, in Zukunft sich mit einem Batteriesystem in Anführungsstrichen zu bewaffnen, also eine Co-Location aufzubauen.
Das ist aber Ihre Vision. Eigentlich im Grunde sollte es immer eine Batterie dazu geben, ne?
Das ist ja auch sinnvoll. Ja. Muss es auch. Zum einen ist Arbitragegeschäft nach wie vor interessant und zum zweiten wirkt eine Batterie netzstabilisierend. Denn der Netzausbau, der notwendig ist, der auch vorangetrieben wird, darf nicht auf die allerletzte Kilowattstunde Einspeisespitze ausgelegt sein, weil wir dann Kosten dauerhaft im System haben, die Verbraucher, die Stromkunden, die sich nicht durch Sonderregularien von Netzentgelten befreien können oder die sich aus dem System entsolidarisieren können, zu tragen haben. Wir forcieren den Windausbau, immerhin 12 Gigawatt zusätzliche Kapazität. Mhm. Der Vorschlag sagt jetzt 5 Gigawatt schon im nächsten Jahr, 5 im darauffolgenden, 2 in 2029. Das sind riesen Zubauzahlen, die müssen erstmal planerisch bewältigt werden und sie müssen im Markt untergebracht werden. Deswegen schlage ich vor, von einer reinen Vergütung hin zur Direktvermarktung zu kommen. Wir wollen die Direktvermarktung zum Grundprinzip erheben.
Für PV auch, ne? Das ist, glaube ich,
auch
wichtig für die
PV,
Leute.
Auch für PV, muss die kleinen.
Für nichtkundigen Hörer vielleicht erklären. Das klingt so kompliziert. Also man muss direkt vermarkten und, oh Gott, das schaffe ich nicht. Was der BEE auch sagt, es gibt ja diejenigen, wie eine Enpal zum Beispiel, die das organisieren. Es wird ja nicht jeder an die Börse selbst gehen, sondern da entsteht ein neues Geschäftsmodell.
Ne? Es entsteht ein neues Geschäftsmodell. Anlagen werden zusammengeschaltet. Mhm. Es entsteht ein Markt, den es bislang so nicht gab. Also wir sorgen für Marktgeschehen. Wir sorgen dafür, dass sich clevere Lösungen durchsetzen können. Die Aufdach-PV-Anlagen werden auch noch einen Investitionsbonus eine gewisse Zeit bekommen, aber dann auch den ganz klaren Auftrag nach 3 Jahren, sich zu entweder Verbünden zusammenzuschließen oder selbst den Strom zu vermarkten. Im Windbereich werden wir ebenfalls Batterie vorsehen und bei Wind und PV, und das ist der Punkt, der kritisiert wird, müssen wir eine räumliche Steuerung vornehmen. Wir haben jetzt schon Windgebiete, Windausbaugebiete, wo über das Jahr gesehen ein Großteil des Stroms abgeschaltet werden muss, runtergeregelt werden muss, weil der Bedarf nicht da ist oder das Überangebot an Windstrom so hoch, dass Netzüberlastung droht. Landläufig nennen wir das Redispatch. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht gerade die neuen Zahlen. Diese Zahlen nimmt sie aus den Berichten der Übertragungsnetzbetreiber. Die Redispatch-Kosten werden nach oben gehen von 3,1 Milliarden Euro auf 4,5 Milliarden Euro.
Das muss man vielleicht kurz erklären. Das ist die Windenergie bekommt ja eine Vergütung.
PV
und aus technischen Gründen muss die Windanlage immer wieder abgeschaltet werden, immer mehr, weil das Netz das ansonsten nicht leisten kann, nicht aushält. Und es wird trotzdem vergütet. Und diese Vergütung ist im Grunde das, was man Redispatch-Kosten nennt.
Absolut. Der Netzbetreiber muss eingreifen, abregeln, aber der Betreiber einer neuen Energienanlage, Wind oder auch PV, bekommt dennoch die Vergütung. Mhm. Und das ist dauerhaft nicht zu erklären. Das ist sinnvoll zu einer Zeit gewesen, wo die erneuerbaren Energie, Wind und Sonne einen kleinen Marktanteil hatten, wo sie quasi eine Technologie war, die sich gerade entwickelt hat. Da war das Rundum-Sorglos-Paket gerechtfertigt. Wir wollen, dass die erneuerbaren Energien 80% des Stromverbrauchs erzeugen. Bei 80% bin ich nicht mehr Teenager, da bin ich erwachsen. Ich habe eine Systemverantwortung für den Markt in Bezug auf Preis, Systemstabilität, in Bezug auf Spannung und Frequenzhaltung, in Bezug auf Momentanreserve. Ich kann nicht so tun, als ob ich losgelöst von allen anderen Marktteilnehmern eine Vergütung bekommen kann, unabhängig davon, ob das Produkt, was ich produziere, gebraucht wird oder nicht.
Das sind keine Anlagen. Das ist schon lange nicht mehr. Ich glaube, 1996 war das erste.
1996,
die erste. Bin ich gerade von der Uni gekommen, da war das erste Stromeinspeisungsgesetz. Und seitdem weiß ich gar nicht, wievielte Novelle das jetzt mittlerweile ist. Aber so ist das mit Förderung. Ne? Einmal eingeführt, nie wieder weg.
Einmal eingeführt, nie wieder weg. Und vor allem in einem Maße im Mikromanagement geregelt. dass die Vielzahl von Fördertatbeständen ja nicht nur zu einem schier unadministrativen, administrierbaren Aufwand führt, sondern auch eine Vielzahl von Ansprüchen erzeugt hat, gegen die man jetzt angehen oder ein Gesetz schreiben muss. Das erklärt übrigens auch den Widerstand, wenn man ein liebgewordenes Kind, und das ist natürlich ein sehr komfortables Modell, eine Vergütung zu bekommen über 20 Jahre, einen Investitionscase, also ein Investitionsgeschehen abzusichern. Das ist eigentlich eine Welt, die man sonst in keinem Feld der Wirtschaft hat. Also wollte man einem Automobilhersteller sagen, für die nächsten 20 Jahre kriegst du einen gesicherten Preis und du musst eigentlich gar nichts mehr tun, ob du verkaufst oder auch nicht, ganz egal, du kriegst das Geld für eine bestimmte, für die Autos, die du produzierst. Das ist das Gegenteil von Marktwirtschaft.
Ja. Jetzt habe ich
hinter dem Vorhang übrigens sagt einem das auch jeder. Ja. Nach außen ist
das
dann.
Das wundert mich.
Also Gott sei Dank findet ja nicht jedes Gespräch vor einem Mikro statt, wie wir, sondern auch dahinter. Und natürlich wird die Notwendigkeit zur Reform gesehen. Die Reform in der Sache wird nicht bestritten, sonst hätten wir ja auch mit der SPD nicht vereinbaren können, dass wir offiziell in die Länder- und Verbändeanhörung gehen. Zum Beispiel, dass PV auf dem Dach keine dauerhafte Vergütung mehr bekommt, ist konsentiert, war zu Anfang heftigst umstritten.
Gibt aber eine Übergangsphase dann jetzt, ne? Relativ
es gibt,
komfortable 3 Jahre.
Es gibt 3 Jahre und eine feste Vergütung. Diese Zeit muss genutzt werden. Das war der Kompromiss, den wir machen mussten. Ich hätte den persönlich nicht gebraucht, aber am Ende ist ein Kompromiss etwas, was man zwischen 2 Koalitionspartnern finden muss. Das ist vertretbar, aber die grundsätzliche Entscheidung, dass dieses Segment eben keine dauerhafte Förderung benötigt, dass wir in die Direktvermarktung gehen, dass es eine räumliche Steuerung braucht, dass es nicht sein kann, dass ich ein Produkt produziere, das nicht gebraucht, aber vergütet wird. Das sind riesen Fortschritte. Die hatten wir vorher nicht. Die haben wir uns jetzt etwas rustikal erkämpft. Und jetzt hoffen wir mal, dass das Ganze auch durchs Kabinett und am Ende durchs Parlament geht.
Also es ist schon ein Paradigmenwechsel am Ende, ne? Also wenn man sich das anguckt, sieht man aber, sie sind da auf die Branche zugegangen. Übrigens muss man da jetzt gar nicht, ich habe jetzt so ein bisschen die erneuerbaren Verbände hervorgehoben, auch beim BDEW war ja, als sie gesagt haben, wir müssen wieder mehr Marktwirtschaft einführen und wir geben das wieder in marktwirtschaftliche, unternehmerische Hände, ist es ja auch nicht so, dass alle aufstehen und Beifallsstürme leisten. Wir sind da schon als Branche mittlerweile sehr stark in dieser Förderrichtung auch getrimmt worden vielleicht, aber wir haben uns da auch, glaube ich, schon ganz gut eingerichtet. Da glaube ich schon, dass wir auch hin und wieder mal ein bisschen mehr übrigens darüber freuen dürfen, dass mal wieder mehr Unternehmertum da einkehren könnte in das ganze System. Jetzt habe ich mich beim Redispatch aber was gefragt. Auch da ist ja ein Kompromiss drin und der scheint mir auf den ersten Blick relativ groß zu sein, der da mit drin ist. Also Sie haben ja am Anfang gesagt, es wird Gebiete geben, da sagt der Netzbetreiber, hier gibt's keinen Redispatch-Zahlung mehr, also null, mit dem Ziel, hier wird halt am Ende nicht mehr gebaut. Jetzt ist es so, dass man nicht die komplette Vergütung verliert, sondern nur bis zu maximal 20% des Jahresstromertrags. Führt das dann noch dazu, dass die Steuerungswirkung erreicht wird? Also das Ziel ist ja, es gibt Netzgebiete, da ist so viel Erneuerbare drin, da muss jetzt mal Schluss sein, sage ich jetzt mal platt. Wenn ich dann aber doch natürlich einen Kompromiss suche, nämlich sage, naja, ich verstehe, das sind gute Projekte, wir wollen denen ja helfen, wir wollen Bankability, wie man so schön sagt, dass ihr Geld kriegt für dieses Projekt, findet das Projekt dann nicht doch in diesem Netzgebiet statt und habe ich dann eigentlich das Ziel gar nicht erreicht?
Der ursprüngliche Kompromiss des Nächtens in einem Koalitionsausschuss im März sah genau das vor, was Sie eben beschrieben haben. In einem Gebiet, wo mindestens 3% und mehr der Jahresstrommenge abgeschaltet werden muss, da gibt es keine Vergütung mehr für die Zeiten von Negativstunden. Mhm. Das war der Kompromiss. die Erinnerung an diesen Kompromiss gestaltete sich dann sehr unterschiedlich.
Also wenn es auch nächtens gewesen ist, dann?
Absolut, da kann man dann schon mal irgendwie, kann der Stift schon mal zittern. Aber auch hier, um es wieder auf den Ernst zurückzuführen, brauchten wir einen Kompromiss. Akzeptiert ist, dass völlig überlastete Netzgebiete nicht mehr nur keinen Zubau gebrauchen können, sondern dass der Betreiber erstmal die Chance haben muss, Netz zu erweitern. Wir wissen alle, wie lange Netzplanung und Ausbau dauert.
Ja.
7, 8, 9, 10 Jahre für eine große Umspannanlage, für eine 110 kV-Leitung ist mal gar nichts.
Ja.
Da ist der Anspruch, den wir jetzt formulieren, von 6 Jahren absolut ambitioniert. Und Unternehmen fragen uns schon direkt, was macht ihr eigentlich, wenn wir nachweislich nicht schneller bauen können, weil wir die Genehmigung nicht haben? Darauf braucht es aber irgendwann eine praktikable Antwort.
Das ist ja auch einer der Gründe, sicher nicht der einzige, glaube ich. Aber
absolut. So, also die 6 Jahre sind sehr viel ambitionierter als die 10 Jahre, die ich vorgesehen hatte. Aber ich habe akzeptiert, dass es Teile der Branche gibt, die die Sorge hatten, Netzbetreiber würden nicht zubauen wollen. Ich teile diesen Vorwurf nicht, aber es galt, einen Kompromiss zu finden. Zum Zweiten, wann wollen wir aktivieren? Ich hatte vorgeschlagen, ursprünglich 3%. Also wenn 3% abgeschaltet wird, dann greift unmittelbar der Redispatch-Vorbehalt. Hier haben Teile der Branche argumentiert, das sei zu anspruchsvoll. Damit würden auch sehr, sehr gute Windstandorte aus schon ausgewiesenen Windfarmgebieten fallen.
Mhm.
Und wir haben uns auf das Aktivierungskriterium 5% geeinigt.
Mhm.
Und dann galt es festzulegen, und nochmal, wir sind momentan ja noch in der Länderverbändeanhörung, wir haben noch nicht Kabinett erreicht, das wollen wir vielleicht, wenn es gut geht, sind wir nächste Woche drin. Wenn es im August wird, ist es jetzt auch kein Weinbruch.
Ist auch noch nicht ganz endabgestimmt, habe ich verstanden. Also auch
die
Kabinett zumindest schon.
Die Länderverbändeanhörung dient ja genau dem Ziel, einen Entwurf, was eine Regierung in einem ersten Kompromiss präsentiert, mit der Branche zu diskutieren. Uns erreichen jetzt Stellungnahmen, die werten wir aus, um einen Kabinettsentwurf auch noch korrigieren zu können.
Aber dieser Entwurf, wie er jetzt ist, den würde Carsten Schneider, Umweltministerium, würde den so tragen. Oder ich habe zumindest da auch noch nichts gelesen. Natürlich aus dem Bundestag schon Kritik gelesen, aber
im
Ministerium
schon. Dass wir überhaupt in die Länder- und Verbändeanhörung gehen konnten, möchte ich meinen wirklich geschätzten Kollegen Carsten Schneider Danke sagen. Man hätte auch sagen können, man will das alles gar nicht, man möchte überhaupt gar keine Veränderung. Das hat er nicht gemacht, sondern ist sehr pragmatisch. Soweit er jetzt sich auch bewegen konnte, auch er hat ja Interessen zu vertreten aus der Umweltsicht, das respektiere ich auch.
Klar.
Ich wiederum muss an jene Unternehmen denken, die die ganze Veranstaltung bezahlen müssen. Also es ist ein klassischer Kompromiss. Was jetzt noch offen ist, und das ist tatsächlich noch nicht entschieden, bei wie viel Prozent einer Jahresmenge wollen wir denn den Redispatch-Vorbehalt deckeln? Wollen wir also sagen, in 100% der Negativstundenzahl gibt's kein Geld mehr? Oder sagt man 15%, 20%, 25%? Nach den Studien, die wir haben erstellen lassen, über Auftragnehmer, die wir beauftragt haben, um kein Redispatch-Kriterium, Redispatch-Vorbehalt, respektive ein regionales Steuerungskriterium zu entwickeln. Das muss technischen, das muss geografischen und das muss wirtschaftlichen Kriterien ja irgendwo folgen und es muss eine innere Logik haben, sagen uns, dass man bis 20% Aktivierungskriterium 5% der abgeschalteten Menge und mit dem Vorbehalt, in 6 Jahren ausbauen zu müssen, eine gute Steuerung erreichen kann.
Mhm.
Ambitionierter geht immer. Wir sollten aber nicht runterfallen. Wenn man drunter fällt und die Ausnahmen beziehungsweise das Aktivierungskriterium so großzügig gestaltet oder auch den Deckel, den man einzieht, bis wohin noch vergütet wird, dann verliert dieses Instrument seine Schärfe und dann ist das Schwert stumpf.
Na ja, gut, das die 6 Jahre sind ja auch die Steuerung für die Netzbetreiber. Das hatte ich so gar nicht verstanden bisher.
Genau.
Aber macht Sinn, dass man da auch im Grunde den Druck auf der anderen Seite hat. Er ist ja berechtigterweise schon
das
eine
ist
Forderung
durchaus,
der Erneuerbaren.
Das ist durchaus berechtigt, machen, ne? Genau. Netzausbau muss laufen. Ich glaube, jeder große Netzbetreiber oder die mittelgroßen Netzbetreiber müssen sich da weder was vorwerfen lassen, noch mangelndes Investitionsgeschehen unterstellen lassen. Ob es kleinere Netzbetreiber gibt, das vermag ich nicht einzuschätzen, aber dass irgendwie alle 888, die wir haben, in unserem Land mit gleicher Geschwindigkeit unterwegs ist, das wäre sicherlich auch etwas, was wir jetzt beide so nicht unterschreiben würden. Da gibt es bestimmt Unterschiede. Die Netzbetreiber haben eine Aufgabe, aber die Erneuerbaren haben es auch. Und das galt es zusammenzubringen. Wenn wir diesen Kompromiss so durchbringen, höre ich, ist es ambitioniert genug. Wir sollten aber nicht darunter fallen. Dann braucht man eine solche Regelung erst gar nicht hier zu machen. Dann wiederum, glaube ich, wird die Energiewende in Verruf geraten. Es gibt heute schon Kampagnen von der AfD, die Windräder, die stillstehen, zeigen bei einem sonnigen Tag und dann darauf hinweisen, dass das alles der Stromkunde bezahlt. Hilft der Energiewende nicht, hilft muss auch den Betreibern erneuerbarer Energienanlagen und potenziellen Investoren nicht. Letzte Anmerkung zum Abbruchkriterium. Wenn ich aus dem Markt höre, dass jetzt schon Pachtpreise pro Windrad für die 12 GW von über 300.000 Euro aufgerufen werden, pro Jahr, dann habe ich offensichtlich ein falsches Verständnis von Abbruch. Mir scheint, da ist ziemlich viel Geld im System und Erwartung. Da glaube ich, werden wir noch sehen, dass die 12 GW zu einem deutlichen Zubau führen.
Das sind aber diejenigen, die diese Pacht bekommen. Das ist die Gruppe, die Sie auch noch ein bisschen zufriedenstellen müssen oder wo wir wahrscheinlich damit leben müssen oder Sie damit leben müssen, dass da wenig Begeisterung ist im Moment. Also Kampagne ist ein gutes Stichwort. Ich habe heute Morgen gelesen, es gibt eine Kampagne von Biogasbetreibern. Ich kannte den Namen nicht, aber was ich wusste, ist natürlich Agrar heute und Top Agrar und was es alles gibt. Da ist die Begeisterung auch zurückhaltend, was das betrifft. Also die Deckelung der Pacht ist ein Punkt und das Auslaufen der Ausschreibung für Biogas oder das Runterkochen für Biogas. Die Landwirte sind auch, ist ja eine Gruppe, die bei der erneuerbaren Energie im Moment auch ganz gut dazu verdient. In welche Richtung gehen Sie da jetzt? Sie haben ja das Gebäudeenergiegesetz oder Gebäudemodernisierungsgesetz vor einigen Wochen rausgebracht. Sie haben einen anderen Plan, wie man jetzt mit Biogas und Biomethan umgeht.
Also zum einen mal auf die konkreten Zahlen geschaut zum Thema Biogas. Biomasse, der Entwurf der Ampel, sah und sieht eine deutliche Absenkung der Ausschreibungsmengen vor.
Nee,
da wären wir bei 67 Megawatt und danach wäre Schluss gewesen. Die Begeisterung der Ampel für Biomasse war absolut überschaubar. Was wir jetzt der Branche vorschlagen, ist ein Anheben der Gesamtausschreibungsmenge von ursprünglich 3000, alter Entwurf, ging dann nach unten, wie gesagt, ohne Anschlussregelung, auf 4500 Megawatt jährlich. 1000 Megawatt nächstes und übernächstes Jahr und dann abschmelzen 750 und 500 MW mit der Fortführung des sogenannten Flexibilitätsbonus. Es ist übrigens keineswegs so, dass die Einspeisung von kleinen Biogasanlagen in jedem Falle regelbar wäre. An jenem wunderbaren 1. Mai, als schon am späten Vormittag die Netze im bayerischen Netzgebiet mit PV vorliefen, haben die meisten kleinen Biogasanlagen, übrigens ohne Steuerung, fröhlich eingespeist und die Situation noch verschärft.
Ja.
Also wenn man sagt, man ist grundlastfähig, dann muss man sich grundlastfähig und systemdienlich verhalten. Insofern werden wir darauf achten, dass Steuerungstechnik eingebaut wird. Es wird dafür einen Übergang geben und auch Unterstützung. Aber die Botschaft bleibt, Biomasse bleibt im System. Wir erhöhen die Ausschreibung, das kostet übrigens richtig Geld, von der gesamten Fördermenge, Volumen pro Jahr gehen 25% in die Biomasse. Sie erzeugt aber nur knapp 17-18% des erneuerbaren Stroms. Also die effizienteste und preiswerteste Förderung ist dies nicht. Wir machen es trotzdem, weil wenn systemdienlich eingespeist wird, eigenes Substrat, eigene Versorgung aus der Landwirtschaft, das eine wichtige Säule der Energieversorgung ist. Die Untergangsszenarien kann ich jetzt ehrlich gesagt schwer nachvollziehen. Was die Branche wissen muss, ist, wir ermöglichen neben der Verstromung in Zukunft auch den Einsatz von Biomasse großflächig durch die Quote im Wärmebereich. Also kann ein Landwirt in Zukunft zwischen drei Optionen, eigentlich vier, entscheiden.
Dieses Modell wird noch nicht so richtig gesehen, habe ich den Eindruck, weil das ist ja eigentlich
offensichtlich. Man kann es ja auch bewusst vergessen, aber es ist ja schön, dass wir reden. Da können wir das jetzt mal beide besprechen und danke, dass ich das erläutern darf. Wir haben die Möglichkeit, über das EEG Förderung bekommt mit der Verstromung. In Zukunft gibt es den erforderlichen Einsatz einer Biotreppe respektive einer Beimischungsquote im Wärmemarkt, wo sich ein großer, verlässlicher Absatzstrom entwickelt. Sehen Sie sich an, was man Terawattstunden pro Jahr, geht ja weit über die Hälfte unseres Gesamtenergiebedarfs in die Heizungswärme. Und ich lege eine Quote fest, von 1-2% aufsteigend, die Biogastreppe kommt dazu, habe ich einen verlässlichen Absatzstrom für Biomasse im Wärmemarkt. Drittens, wir haben über die sogenannte Treibhausgasemissionsquote im Raffineriebereich Mobilität, über das Stabilhalten des biogenen Anteils im Diesel und im Benzin, die dritte Absatzmöglichkeit, und dann soll es ja noch den unwahrscheinlichen Fall einer ganz konventionellen Nutzung von Biomasse geben, zum Verfüttern oder zum Verarbeiten.
Bisschen in den Hintergrund geraten.
Das ist ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber erneut, Landwirte sind wichtig. Mir ist wichtig, dass die Landwirte Perspektive haben. Wir ermöglichen ihnen aber in ganz verschiedenen Segmenten der Energiewelt Strom, Wärme, Mobilität, ihre Produkte anzubieten. Ich finde, das ist ein sehr, sehr attraktives Angebot, das wir machen und was vorher so nicht da war.
In der Tat. Also ich glaube, dass das wahrscheinlich noch nicht so gesehen wird. Vielleicht sind das auch die normalen Gefechte, die es so gibt in Berlin dann dafür. Man braucht natürlich eine Methanaufbereitung, aber auch das ist ja lösbar alles. Für die Gasnetze, um diesen letzten Schlenk noch zu machen, ist es natürlich eine sehr positive Entwicklung, glaube ich, in was Sie da angereizt haben über das Gebäudemodernisierungsgesetz, wo ich nur auch von außen sagen kann, es beachtlich ist, finde ich, dass ein Gesetz, in dem vorher eine Pflicht drin gewesen ist, 40.000 Euro die Hand zu nehmen, jetzt diese Pflicht rausgenommen wird und man dafür dann verprügelt wird, dass man jetzt mehr Freiheit schafft. Ist auch irgendwie Ausfluss der heutigen Zeit. Was ich nicht glaube, dass das vor 10, 20 Jahren noch so diskutiert worden wäre. Frau Reiche, ich könnte mich noch sehr lange und sehr viel über alles unterhalten, aber Sie müssen los. Und ich kenne Ihren Zeitplan natürlich, der sehr eng ist, und würde deswegen zum Ende kommen. Ich habe eine Abschlussfrage, die kennen Sie schon von damals. Sie haben sie damals fachlich beantwortet. Sie werden sie vermutlich auch diesmal fachlich beantworten. Können Sie aber natürlich auch in jeder Richtung beantworten. Wenn Sie sich etwas überlegen, was in den nächsten 12 Monaten gerne von Ihnen, welche Frage glasklar beantwortet würde, welche wäre das?
Fachlich wäre es die Frage, haben wir die Energiewende kosteneffizient und zukunftssicher aufgestellt? Und wenn man die mit einem überwiegenden Ja beantworten würde, dann wäre das, glaube ich, ein guter Rückblick auf ein Jahr, was sich zumindest angesichts der Debattenlage etwas turbulent erweist. Ich aber überzeugt bin, dass wir am Ende des Jahres ein gutes Gesetz hinbekommen. Das Gesetz muss am Ende des Jahres übrigens auch fertig sein. Sonst fällt die Förderung ganz weg. Das ist in niemandem Interesse, nicht in meinem, des Hauses und ich glaube auch nicht im verantwortlichen Teil des Parlaments. Und insofern glaube ich, haben wir da eine gute Chance, am Ende des Jahres mit einem vernünftigen Entwurf rauszugehen, der Rücksicht nimmt auf Verbraucher und energieintensive Unternehmen, überhaupt auf Unternehmen, aber auch auf diejenigen, die in Energiewende investieren.
Liebe Frau Ministerin, herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön, lieber Bär.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.